Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eigentlich war das ja ein ziemlicher Knall, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, nur so halbherziger Klimaschutz, das verstößt gegen das Grundgesetz. Im Frühjahr 2021 war das. Seither ist ja auch klar, die Bundesregierung muss Klimaschutz machen, weil sie sonst die Rechte kommender Generationen missachten würde. Das war ein großer juristischer Sieg für Klimaschützer und trotzdem sagt der Jurist Jens Kersten, das reicht nicht. Wir müssen das Grundgesetz umschreiben. Wir brauchen ein dezidiert ökologisches Grundgesetz. Jens Kersten ist Professor für öffentliches Recht an der Uni München und ich habe ihn in die Lesart eingeladen. Guten Tag, Herr Kersten.
Schönen guten Tag.
Ja, warum fordern Sie ein ökologisches Grundgesetz? Warum reichen solche Urteile wie das gerade genannte nicht aus? Warum reicht es nicht, dass der Naturschutz seit kurz nach der Wiedervereinigung sogar als Staatsziel im Grundgesetz steht?
Ja, es reicht einfach nicht, weil das Grundgesetz kennt seit 1994, wie Sie gerade auch gesagt haben, ja das Staatsziel Umweltschutz. Das ist im Artikel 20a des Grundgesetzes geregelt und die Regelung lautet, dass der Staat auch in Verantwortung für künftige Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Und man muss es ganz hart sagen, die Regelung gilt jetzt ja fast 30 Jahre, aber die Verfassungsgeschichte, die ökologische Geschichte und unsere ökologische Verfassung wäre um kein Deut anders verlaufen, wenn es diese Regelung nicht gegeben hätte. Erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz der Bundesregierung oder zum halbherzigen Klimaschutzgesetz der Bundesregierung und des Bundestags hat das geändert. Der Grund dafür ist ganz einfach, diese Staatszielbestimmung kennt nur ein Akteur, den Staat. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger hatten bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht die Möglichkeit, Rechte geltend zu machen aus dieser Regelung. Und vor dem Hintergrund war der Staat mit dem grundgesetzlichen ökologischen Schutz doch sehr genügsam. Und wir haben einfach nicht genug getan. Und vor dem Hintergrund müssen wir jetzt viel aufholen.
Sie wollen viel aufholen. Sie wollen nicht nur an einer Stelle mal so ein bisschen kurz den Klimaschutz reinschreiben. Sie wollen wirklich das Grundgesetz überarbeiten. Und zwar mit einer ganzen Reihe von, fangen wir damit mal an, mit ökologischen Rechten. Sie haben gerade schon gesagt, die Bürger konnten bislang nicht klagen. Was für Rechte schweben Ihnen davor?
Also ich denke, im Grundrechtsteil des Grundgesetzes müssen wir drei Dinge tun. Wir müssen zum einen neue ökologische Rechte erfinden, da reinschreiben, also beispielsweise ein Recht auf ökologische Integrität.
Was heißt das, ökologische Integrität?
Ökologische Integrität heißt, dass wir nicht nur ein Recht haben mit Blick auf unsere körperliche Unversehrtheit, sondern dass auch unsere Umwelt geschützt ist. Das heißt, prinzipiell umgibt uns dann ein Schutz, der sich bezieht auf unsere Entfaltung in den Relationen zur Natur, die für unser Überleben halt wichtig sind.
Okay, das ist das Erste.
Das Zweite wäre dann, dass wir bestehende Grundrechte, die wir haben, ökologisch beschränken und ausgestalten. Also das Wichtigste wäre hier, dass wir die Eigentumsgarantie, die im Artikel 14 des Grundgesetzes geregelt ist, ökologisch gestalten. Und zwar auf die Weise, dass wir den Inhalt des Eigentums schon ökologisch gestalten und dann auch die Schranken des Eigentums sehr viel stärker ökologisch ausgestalten müssen.
Zum Beispiel? Also Grundwasser kann ich zum Beispiel heute schon nicht besitzen. Meinen Sie sowas?
Genau. Also das heißt, wir müssen ganz bestimmte Umweltgüter aus dem Eigentum Schutz rausnehmen. Wir müssen aber von vornherein auch den Umgang mit bestimmten natürlichen Akteuren und Aktanten ökologisch gestalten, also beispielsweise unser Eigentum mit Tieren. Da ist es nicht nur eine Schranke, dass man die Tiere ordentlich behandelt, sondern das gehörte schon zum Inhalt des Eigentums gehören. Und schließlich würde man dann das Grundrecht auch effektiver ökologisch beschränken müssen, nämlich in dem Sinne, dass unsere Eigentumsordnung nicht nur sozialpflichtig ist, sondern auch ökologiepflichtig wird. Und das geht beides Hand in Hand. Das heißt, das Eigentum ist ein zentrales Recht in unserer liberalen kapitalistischen Gesellschaft und vor dem Hintergrund begegnen wir uns nicht nur als Personen, sondern vor allem mit unserem Eigentum. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Eigentum von vornherein nicht nur sozial und ökologisch gestaltet wird, sondern wir das zusammen machen.
Das Eigentum beschränken, heißt das, Sie wollen Tierhaltung verbieten? Weder Nutztiere noch Haustiere?
Nein, der Artikel 14 des Grundgesetzes eröffnet sehr unterschiedliche Optionen, wie man das regeln kann. Man könnte sagen, dass bestimmte Tiere beispielsweise als Rechtspersönlichkeiten verselbstständigt werden, also überhaupt niemandem gehören können und wir das Verhältnis zu Tieren anders regeln müssen als über Subjekt-Objekt. Wir Menschen, die sind die Subjekte und die Tiere die Objekte. Man kann aber genauso gut sagen, dass wir den Inhalt des Eigentums an Tieren so gestalten, dass nur eine ökologische und nur eine tiergerechte Haltung von vornherein von der Eigentumsposition umfasst ist. Und vor dem Hintergrund, wenn man sich anschaut, wie wir Tiere als Objekt behandeln, wie wir sie halten, wäre da sehr viel zu tun.
Das heißt, der rein pragmatische Nutzen wäre eigentlich, dass Klimaschutz, dass Tierhaltungsgrundsätze, wie geht man mit den Tieren um, dass die eigentlich aus dem tagespolitischen Geschäft, aus dem Alltagsgeschäft raus wären. Ist das der Vorteil?
Nee, der Vorteil ist, dass eben die Natur, wenn man das zuspitzt, sogar eigene Rechte bekommt oder auch Tiere eigene Rechte bekommen. Sie würden zu ökologischen Personen werden. Was ist eine Person überhaupt? Eine Person ist eine Entität, die in der Lage ist, die Rechtsordnung im eigenen oder fremden Interesse in Bewegung zu setzen. Das haben wir Menschen, wir sind Personen, natürliche Personen, diese Möglichkeit, um unsere Interessen sozialer Art, aber auch individueller Art durchzusetzen. Die Wirtschaft hat das auch, Aktiengesellschaften oder GmbHs sind Personen, die ihre ökonomischen Interessen effektiv durch subjektive Rechte durchsetzen können. Nur die Natur kann das nicht. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, was mit totem Kapital funktioniert, das funktioniert auch mit der Natur. Und vor dem Hintergrund ist das eigentlich nur eine Sache der Umgewöhnung. Also wir werden uns daran gewöhnen, dass die Natur Rechte hat und dass diese Rechte der Natur auf gleicher Augenhöhe wie die sozialen Rechte, die wir als Menschen haben oder die ökonomischen Rechte, die Wirtschaftsunternehmen haben, verhandelt wird. Nur dann haben wir eine Fairness.
Das heißt, ich verstehe das jetzt richtig. Ja, Sie wollen, dass beispielsweise ein Wald eine ökologische Person ist.
Ja, also die Verfassung von Ecuador macht das wie folgt. Die geht hin und sagt, dass große Ökosysteme zu ökologischen Personen werden und dass jeder Mann auf der ganzen Welt kommen kann und diese ökologischen Rechte für diese Ökosysteme einklagen.
Eben, weil die könnten ja nicht selber klagen, so ein Wald.
Die können nicht selbst klagen. Ich würde einen anderen Weg gehen. Ich würde den Weg gehen über eine etwas versteckte Regelung des Grundgesetzes, den 19 Absatz 3 des Grundgesetzes. Da steht drin, dass sich prinzipiell juristisch Personen auf die Grundrechte berufen können, die ihrem Wesen nach auf diese juristischen Personen anwendbar sind. Also wenn wir wieder die GmbH oder die Aktiengesellschaft nehmen, die können sich auf die Berufsfreiheit und die Eigentumsfreiheit berufen. Und wenn wir da in diese Norm reinschreiben, dass auch ökologische Personen in der Bundesrepublik existieren, kann und muss der Gesetzgeber dann ausgestalten, welche ökologischen Personen wir anerkennen und auf welche Rechte sie sich dann berufen können. So beispielsweise, wenn man das jetzt wieder weiterdenkt mit Tieren, könnte man sagen, dass jedenfalls Wirbeltiere oder höher differenzierte Tiere zu eigenständigen Personen werden, die sich beispielsweise auf die Bewegungsfreiheit und das Recht auf Leben berufen können. Das könnte man auch mit charismatischen Pflanzen machen oder dann mit ganzen Ökosystemen, mit Ländern, mit Flüssen oder mit Landschaften.
Ich bin beeindruckt und in dem Buch wird eben auch deutlich, dass Sie das wirklich klein durchdekliniert haben. Das ist ja schon eine ziemliche juristische Revolution, was Sie da vorschlagen. Ist das auch die Ökodiktatur, vor der ich immer gewarnt werde?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich bin bayerischer Beamter und ich würde nie etwas Gefährliches vorschlagen. Also das hat mit Ökodiktatur überhaupt nichts zu tun. Aber es ist auch ganz klar, dass wir hingehen müssen und wenn wir die ökologische Transformation unserer Gesellschaft gestalten wollen, müssen wir das mit demokratisch beschlossenen Regeln machen. Und dazu dient halt auch ein ökologisches Grundgesetz. Ich würde mich da auf diese doch etwas populistischen Einwände nicht einlassen. Die dienen, wenn man es umkehrt, vielleicht auch eher der Verteidigung der Diktatur des Lebensstils.
Jetzt haben Sie gerade schon Ecuador genannt. Gibt es ansonsten für sowas juristische Vorbilder, juristische Traditionen oder ist das komplett neu, was Sie da erfinden?
Also ich erfinde das nicht neu, sondern prinzipiell, und das ist ja eigentlich die Überraschung, wird es seit den 1970er Jahren alles schon diskutiert. Also der erste Aufsatz von Stone, Should Trees Have Standing, also können Bäume vor Gericht auftreten, ist aus den 70er Jahren und seitdem wird das eigentlich sicherlich kontrovers diskutiert. Ecuador hat das nun gemacht, aber wir sehen überall auf der Welt, in Neuseeland, in Spanien, in Indien, in den USA immer mehr diesen Trend, ökologische Personen anzuerkennen. Und wir sollten uns diesem Trend einfach nicht verschließen. Denn nur dann können wir eigentlich nachhaltig handeln. Wenn wir sagen, Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir das Soziale, das Ökonomische und das Ökologische zum Ausgleich bringen. Und wenn wir soziale Rechte haben, wenn wir ökonomische Rechte haben, dann ist es eigentlich nur konsequent, auch ökologische Rechte anzuerkennen.
Wir reden jetzt zum 74. Geburtstag des Grundgesetzes über Ihren Vorschlag eines ökologischen Grundgesetzes. Ihr Buch ist aber schon im Herbst rausgekommen. In dieser Zeit, was für Reaktionen aus der Politik und von Fachkollegen haben Sie bekommen?
Also das wird sehr unterschiedlich eingeschätzt, das muss man natürlich klar sagen. Aber insgesamt, wenn Sie die aktuelle Stimmung in Deutschland mit Blick auf Ökologie sich anschauen, sehen Sie einfach an den, ich muss das leider offen sagen, teilweise hysterischen Reaktionen auf die letzte Generation und ihren Protest in Gesellschaft, in Politik, aber auch in der Justiz, dass man eigentlich nur eins haben möchte in unserer Gesellschaft. Das Thema soll nicht präsent sein. Und das ist eigentlich etwas, was sehr schade ist. Es ist auch sehr schade, dass zum Beispiel die Forderungen der letzten Generation und anderer Organisationen, die sich für Ökologie einsetzen, im Deutschen Bundestag überhaupt nicht vorkommen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dass wir versuchen, den Kopf in den Sand zu stecken oder ja, letztlich nach dem Grundsatz zu leben, nach uns die Sintflut, das ist so eine Sache, die wir angehen müssen und das bedeutet, wir müssen Dämme gegen die Selbstzerstörung bauen und diese Dämme, dafür brauchen wir ein ökologisches Grundgesetz.
Jens Kersten ist Professor für öffentliches Recht an der Uni München, ein bayerischer Beamter, wie er vorhin gesagt hat. Und sein Buch, das heißt Das ökologische Grundgesetz, das ist bei CH Beck erschienen und kostet 34,95 Euro. Herr Kersten, Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.